Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland, in Österreich, im Fürstentum Liechtenstein, aber selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie jetzt aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte intellektuelle Anarchie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Mittwoch, den 3. September 2025. Ja, die intellektuelle Anarchie, die ist mein journalistisches Credo. Die Weltwoche, und das habe ich verinnerlicht, stört den Gottesdienst. Wir sind nicht dazu da, bestimmte Meinungen zu bestätigen, Narrative und Erzählungen durch alle Böden hindurch zu nageln und hier an der Festmauerung von Vorurteilen zu arbeiten. Nein, es geht immer wieder darum, die Vielfältigkeit, auch die Vielschichtigkeit der Welt in den Blick zu nehmen. Es ist eben nichts einfach nur schwarz-weiß. Dieses Schablonendenken ist abzulehnen. Es stimmt nicht. Es stimmt weder bei Trump, noch bei Putin, noch bei Merkel oder bei Merz. Es stimmt einfach nicht. Der Mensch ist grau. Das Leben ist in Grautönen modelliert und eben nicht in diesen allzu scharfen, schönen, auch manchmal tröstlichen und erhebenden Kontrasten. So ist es immer wieder die Aufgabe des Journalisten, hinter die Vieldeutigkeit der Realität zu kommen. Lappi, macht Augen auf. Ja, mach die Augen auf und versuche, die Wirklichkeit zu erkennen. Und unser Hirn, das müssen wir auch immer wieder in Rechnung stellen, unser Hirn ist eine Fälscherwerkstatt. Allzu leicht erliegen wir den optischen Täuschungen unserer Einbildung, unseres Wunschdenkens. Das passiert natürlich auch mir. Zum Beispiel nach dem Gipfel in Alaska, in Anchorage, war ich voller Hoffnung, dass jetzt dieser Ukraine-Krieg wirklich ein möglichst baldiges Ende finden könnte. Diese Hoffnung hat sich nicht materialisiert. Da war ich zu euphorisch, zu optimistisch, habe ich die diplomatischen Zauberqualitäten, da, die Magie des amerikanischen Präsidenten überschätzt. Aber ungeachtet all dessen ist es positiv, dass die beiden miteinander gesprochen haben. Dieser Krieg muss auf dem Verhandlungsweg enden. Aber wir waren beim Hirn als Fälscherwerkstatt. Also bleiben wir demütig, bleiben wir bescheiden und bilden wir uns nicht allzu viel auf unsere manchmal auch ziemlich absolutistischen Meinungen ein. Es könnte ja sein, dass alles ganz anders ist. Ein Irrtum übrigens ist hier gleich auch noch zu korrigieren. Ich habe Ihnen gestern gesagt, der österreichische Finanzminister heiße Brunner. Und das ist falsch. Der ist wegbefördert worden in die Europäische Union als Kommissar für Inneres und Migration. Markus Marterbauer, Dr. Markus Marterbauer der SPÖ, das ist der österreichische Finanzminister, der jetzt das ökonomische Desaster, ist vielleicht jetzt etwas hart formuliert für einen Schweizer, für einen Auswärtigen, aber der die ökonomische Hypothek, die volkswirtschaftlichen Probleme, die auch von der Vorgängerregierung aufgetürmt worden sind, die muss er jetzt übernehmen. Und das Fachwissen hat er, aber möglicherweise steht ihm da die linke Ideologie seiner SPÖ im Weg. Ist ja interessant, Österreich zahlt jetzt vermutlich auch die Zeche für eine viel zu extremistische Covid-Politik. Ich habe ja mal gesagt, ich höre jetzt auf mit dem Thema Covid, da wir wollen keinen Sprung in der Schallplatte, man muss weiter gehen und kann da nicht einfach nur immer in den alten Wunden rütteln. Wir haben damals mit der Weltwoche ganz am Anfang der Pandemie entschieden Gegensteuer gegeben. Wir waren lange alleine auf weiter Flur hier im Medien, im etablierten Medienzirkus der Schweiz. Aber Österreich ist ein interessanter Fall, weil man dort eben diese Maßnahmen nach meiner Wahrnehmung viel zu weit getrieben hat, auch zu lange aufrechterhalten hat. Man hat sogar über Impfpflicht und all diese Dinge gesprochen, sie zum Teil sogar verordnet, wenn ich mich richtig erinnere. Und das kostet natürlich, das ist jetzt auch Teil dieser aufgestauten Hypothek, die man nicht mehr los wird, dass ja, die Ökonomie, die Volkswirtschaft, die Rezession, die Bässe der österreichischen Wirtschaft, das ist sicherlich das ganz große Thema. Bullshit-Bingo zwischen Union und SPD. Das ist noch schlimmer als der Richterstreit. Die Selbstverleugnung der CDU wird unerträglich, wenn die SPD Friedrich Merz zum Tumbentoren macht. Die Wut wächst. Junge Union vergleicht Bärbelbas mit Trump und so weiter. Ja, Bullshit. Bingo, Bullshit, hat die Bärbelbas gesagt, als Bundeskanzler Merz die These formulierte, die ja stimmt, dass der Sozialstaat in Deutschland so nicht mehr finanzierbar sei. Und jetzt, das diagnostizierte die Frankfurter Allgemeine Zeitung heute Morgen, benehme sich die SPD offenkundig so, als könne sie da die CDU am Nasenring herumführen nach dem Muster, ja, ihr müsst ja mit uns regieren, weil sonst ihr die Brandmauer, die ihr ja selber hochhaltet, dass ihr die sonst einreißen müsstet. Das ist die Realität. Natürlich, genau so ist es und so verhält sich die SPD. Von außen betrachtet kommt einem das einfach als riesiges Theater vor. Und das zeigt einfach die Orientierungslosigkeit, die ganze Sinnkrise, diese Orientierungskrise, diese Verwirrung und Verwilderung in der Bundesrepublik. Und das ist schmerzhaft, das mit anzusehen, wie ein tüchtiges Land, ein stolzes Land, das so viel so richtig gemacht hat nach dem Zweiten Weltkrieg, dieses Wirtschaftswunder, Unglaubliches hat man da gestemmt und jetzt haben sie diesen Kindergarten in der Politik. Aber das ist eben auch die Realität und man darf auch nicht zu hohe Maßstäbe an die Politiker anlegen, zu idealistisch das Ganze anschauen, um dann umso mehr enttäuscht zu sein. Nein, das sind eben menschliche, allzu menschliche Abgründe, die sich dort zeigen, die in der Politik aufbrechen, die manchmal auch im Vergrößerungsglas zu erkennen sind. Aber es ist schon schmerzhaft, Deutschland, die Bundesrepublik in diesem Jammertal hier, in diesem politischen Jammertal zu erleben. Wird Deutschland zur Chill-Republik? Fragen die Medien. Die Griechen führen den 13-Stunden-Tag ein. Die Deutschen gönnen sich immer öfter Teilzeit. Sind wir einfach nur zu faul geworden? Schön wär's. Ja, es ist natürlich ein Problem, wenn der Staat so viele Transfers zahlt, wenn sie Anreize haben, dass es sich gar nicht lohnt zu arbeiten, weil sie ohnehin ein bedingungsloses, ein besinnungsloses Grundeinkommen haben, dann kann eine ganze Gesellschaft auf dem Weg in die Hängematte verfetten und verfaulenzen und am Schluss kommt man gar nicht mehr hoch, schafft man es gar nicht mehr aufzustehen. Das ist natürlich auch jetzt eine Entwicklung, die befördert wurde. Ich staune immer wieder und bin voller Bewunderung, wenn ich sehe, wie deutsche Mittelständler mit diesen Auflagen, mit diesen Steuern, mit diesen Regulierungen, mit diesem Mikromanagement, mit diesem maximal invasiven Verhalten des Staates, wie sie mit dem überhaupt zu Rande kommen und verbunden mit dem dann auch noch die routinierte Überheblichkeit der Politiker. Ich habe darüber gesprochen anlässlich eines Unternehmensjubiläums, wo ich kürzlich dabei war, im badischen Raum, einer der allergrößten Arbeitgeber der Region. Und da ist nicht einmal der Ministerpräsident Baden-Württembergs dabei. Einfach den Stellvertreter oder eine subalterne Figur geschickt, das geht einfach nicht. In der Schweiz wäre das nicht möglich. Da hätten sie einen Shitstorm, das würde die Leute aufregen, das würde sie irritieren. Bundestagsgeschäftsordnung. Schwarz-Rot will störende Abgeordnete härter bestrafen. Union und SPD wollen die Geschäftsordnung des Bundestags überarbeiten. Störungen und unentschuldigtes Fehlen sollen mehr kosten und Debatten lebendiger werden. Ja, die Debatten sind ja schon lebendiger geworden. Aus einem Grund, den man gar nicht erwähnen darf, die Lord Voldemort-Partei, die Partei, deren Name man gar nicht aussprechen darf, die AfD, sie ist hauptverantwortlich dafür, dass sie in Deutschland nicht mehr diese bräsigen Käseglocken-Debatten, Pseudodebatten haben, die sich da wie angehört haben, wie wenn man aus dem Telefonbuch zitiert oder aus einer Verordnung einer, was auch immer, einer Schulhausbehörde zitiert oder irgend so etwas. Nein, sie haben jetzt wieder eine richtig gehende Auseinandersetzung, sie haben eine richtige Diskussion. Und was ich jetzt lese da in dieser neuen Geschäftsordnung, die da kommt, da sagt beispielsweise der Henrik Hoppenstedt von der CDU, unser Mit als Parlament haben wir eine Vorbildfunktion. Unser Miteinander muss daher von Respekt und Würde geprägt sein, erklärte der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Hendrik Hoppenstedt. Ja, Respekt und Würde, da darf man sich dann fragen, wie würdevoll ist es eigentlich, wenn man der Opposition, der mittlerweile laut Umfragen größten Partei Deutschlands, die ihr zustehenden Säle verweigert, ihr die Posten abschneidet, versucht, ihr die Gelder zu streichen, die andere für sich in Anspruch nehmen. Das ist eben die salonfähige Verlogenheit der Mainstream-Politik, die da zutage tritt. Die Toten der AfD, ein Kommentar von Philipp Eppelsheim. Der Philipp Eppelsheim in der FAZ ist mir schon aufgefallen. Ich habe ihn hier auch bereits erwähnt, mit diesem unglaublichen Artikel, wo er geschrieben hat, ja, was klagen da eigentlich die Unzufriedenen in Deutschland? So schlecht ist es ja noch gar nicht. Man wird ja nicht verhaftet oder auf Schafott geführt, wenn man seine Meinung sagt. Natürlich gibt es Probleme, aber dieses Gejammer ganz schlimm und die Populisten, das ist das fürchterlichste Gift. Damit natürlich Millionen von deutschen Wählern beleidigten. Und am Schluss hat er noch geschrieben, ja gut, die Unzufriedenen, die Jammerer, die Schlechtgelaunten, die sollten Deutschland nicht kaputt machen. Also er mahnte sie, also nicht etwa die Unfähigkeit der Politik oder die politischen Fehler sind das Problem, sondern die Unzufriedenen, sie machen Deutschland kaputt. Ja gut, wenn Sie solche Journalisten haben, müssen Sie sich auch nicht fragen, warum da die Politiker auf einem Irrlauf unterwegs sind. Die sind ja, da sind ja die Journalisten noch viel blinder, die ja zum Teil etwas, ja, diese Taschenlampenfunktion wahrzunehmen hätten. Das sagen wir auch bei Weltwoche Daily. Wir sind die Taschenlampe der Zuversicht und hoffentlich des klaren Denkens. Aber wenn natürlich da auch die Birne geputzt ist, wie wir sagen, wenn es Birne putzt hat, dann kann das nicht funktionieren. Jetzt also der Philipp Eppelsheim mit den Toten der AfD. Die AfD-Vorsitzende Alice Weidel scheut sich nicht einmal davor zurück, verstorbene AfD-Kandidaten für das Opferspiel ihrer Partei zu instrumentalisieren. Ja, in NRW hat es eine auffällige Häufung von Todesfällen gegeben, jetzt eher in den subalternen Chargen der AfD. Und das hat tatsächlich etwas aufhorchen lassen. Ich glaube, wir haben ziemlich als Erste darüber berichtet auf unserem Portal. Und nach meinen Informationen gibt es jetzt da keine finstere 007 License to Kill Verschwörung, dass hier sozusagen heimliche Kommandos sozusagen mit chirurgischen Eingriffen aktiv geworden wären, wie man das aus anderen Staaten kennt, oder irgendwelche Drohnenangriffe des Verfassungsschutzes. Nein, das ist alles wegzuweisen, aber das ist natürlich ein Thema. Und jetzt einfach die Reaktion finde ich interessant, diese unglaubliche Einseitigkeit oder wie eben dieses Beispiel jetzt auch wieder verwendet wird, um da Stimmung zu machen. Ich zitiere aus der FAZ, wer noch immer einen Beweis braucht, dass es sich bei der AfD weder um eine anständige noch um eine seriöse Partei handelt, sollte sich einen Tweet von Parteichefin Alice Weidel anschauen. Ja, also diese unglaublich unanständige, diese unseriöse Partei AfD, das ist ja das Hinterletzte, das kann man himmeltraurig, unbrauchbar, das müsste man eigentlich sofort in die Tonne kübeln. Ja, umso interessanter ist es ja, warum trotzdem so viele Deutsche anscheinend mehr politische Hoffnungen mit der AfD verbinden, als dieses wunderbare, mehr oder weniger blütenreine Establishment, das sich da ein Bullshit-Bingo liefert. Ich meine, das ist ja die offensichtliche Frage. Und ich staune, wie wenig neugierig hier die Journalisten sich einfach als, ich sag mal, Handlanger einer bestimmten Gesinnung gerieren. Eine, die Weltwoche läuft sicherlich auch ab und zu Gefahr, mal allzu einseitig über etwas zu berichten. Aber wir laden ja immer auch die anderen ein. Jeder deutsche Journalist kann bei uns schreiben, wenn er findet, bei uns wird eine AfD zu pfleglich behandelt oder ich hätte den Björn Höcke nie interviewen sollen. Der Spiegel hat ja geschrieben, das sei ganz gefährlich. Die Weltwoche rede sogar mit denen und so weiter. Da würden Personen wie Höcke verharmlost, wenn sie nur schon mit einem reden, wenn sie jemandem die Chance geben, einmal sich selber zu erklären, dann ist das in diesem verbiesterten, vernagelten, verbetonierten deutschen Mainstream-Journalismus ein Kapitalverbrechen, sozusagen eine Herabsetzung des, was auch immer, des des moralisch gesunden Menschenverstandes. Völlig absurd, die merken gar nicht, in was für unheimlichen Geländekammern sie damit angekommen sind. Nein, in der Schweiz haben wir eben eine andere Einstellung als diese journalistischen Türsteher des wahren Guten und Schönen. Wir sagen, gibt's den Teufel, machen wir mit ihm ein Interview, um herauszufinden, ist's denn der Teufel oder sind vielleicht die bescheuert, die den verteufeln? Oder könnte es vielleicht auch sein, dass in diesem Teufel, in diesem Enfant terrible, ein paar menschliche Züge zu beobachten sind? Eine Bildsprache, die an die Nazis erinnert. Das ist auch so eine Schlagzeile, die mir ins Auge gestochen ist. Make America skilled again, die Ästhetik der amerikanischen Midwest-Staaten da in der Trump- und MAGA-Plakatsprache skilled again. Da sehen jetzt also die journalistischen Nazi-Jäger bereits wieder faschistische Tendenzen, auch und gerade in den USA. Gut, man kann ja wachsam bleiben und alle möglichen eigenen Ängste auf ein anderes Land projizieren. Interessant für mich an dieser Affiche, Make America Skilled Again, ist das zugrunde liegende Problem. Das ist nämlich genau das Problem des amerikanischen Präsidenten Trump, und da werden ihm seine Zölle auch nicht helfen. Denn den Amerikanern fehlt der gelernte Facharbeiter. Das ist das Problem. Die USA haben ein riesiges Problem mit dem Bildungswesen. In den USA gibt es grob gesagt nur Nobelpreisträger an den Elite-Universitäten, absolute Top-Schicht von wirklich exzellent ausgebildeten Leuten. Und dann gibt es lange nichts mehr und dann kommen die Hilfsarbeiter und die Handlanger. Und der ganze Mittelbau, die Berufsausbildung, das, was sie in der Schweiz haben, was sie zum Teil auch noch in Deutschland haben, das fehlt. Das ist das Problem von Trump. Mit solchen Plakaten wird er das nicht zurückbringen. Aber mit der Einschätzung, das sei faschistisch, liegen natürlich die Zeitungen auch daneben. Man müsste doch hier sich die Frage stellen, was ist das Problem, das dahinter steckt. Die spanische Prinzessin beginnt eine Ausbildung zur Pilotin. Beim Heer und bei der Marine war sie schon. Nun startet Leonor ins dritte Jahr ihres freiwilligen Militärdienstes. Bei der Luftwaffenakademie in Murcia will sie lernen, Flugzeuge zu steuern. Das finde ich toll. Die spanische Prinzessin hat meine Sympathie. Und in der Welt, wir sind beruhigt, lesen wir heute Morgen, die AfD zu wählen ist in diesem Kontext, also in diesem, nicht in jedem Kontext, aber in diesem Kontext einwandfrei demokratisches Verhalten. Uff, dann haben die Deutschen ja nochmal Glück gehabt, dass ihnen die Journalisten erlauben, die AfD zu wählen. Da sind sie gerade noch einmal ganz gut weggekommen. Aber wir wollen hier nicht allzu hämisch, ironisch sein. Der Untertitel lässt doch hoffen, dass etwas Sachlichkeit einkehrt in der Medienszene. Je stärker die AfD wird, desto ungehemmter greifen die etablierten Parteien zu undemokratischen Mitteln. Unsere Demokratie heißt, das Volk darf uns wählen, aber es soll uns nicht abwählen. Also da tasten sich die Journalisten etwas an ein demokratisches Verständnis heran, wie wir es in der Schweiz schon lange haben. Die zarten Knospen der Demokratie in Deutschlands. In Deutschland. Was die Schweiz uns voraus hat, Dorothea Siems in der Welt, eine geschätzte Kollegin, ich habe früher mit ihr auch zusammengearbeitet, und sie untersucht die Eidgenossenschaft jetzt nach dem Zollhammer aus den USA, und sie kommt zum Schluss, die Schweiz steht viel, viel besser da, als man denkt, und 2.838 Daumen gehen hoch und nur 135 Daumen gehen runter. Also große Zustimmung bei der Weltleserschaft für diese positive Einschätzung der Schweiz. Und ich lese Ihnen hier den letzten Abschnitt vor. Doch zu glauben, das kleine Land werde sich aus Frust über Trump nun zwangsläufig aufs Engste an die EU binden müssen, überschätzt die Attraktivität der EU. Denn wie in der Biologie, so gilt auch in der Ökonomie die Erkenntnis Charles Darwins vom Survival of the Fittest. Nicht der Stärkste oder Größte überlebt, sondern derjenige, der sich am besten anpassen kann. Nicht um die Schweiz, um Deutschland und um die EU muss man sich sorgen. Dorothea Siems, eine der ganz klugen Journalisten, Journalistinnen an der Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Politik in Deutschland. Ich finde das toll, wie sie das hier dargestellt hat. Noch ein Blick in die große, weite Welt. Da geben natürlich die Gipfeltreffen und Feierlichkeiten in China zu reden. Das große stellt dich ein, die Aufmarschparade von Modi, Xi Jinping und Putin mit ihrer multipolaren Weltordnung gegen die amerikanische Zollpeitsche, die Amerikaner, die da versuchen, mehr oder weniger verzweifelt, alle auf Linie zu bringen. Trump hat jetzt feststellen müssen, dass eben die USA auch nicht mehr der Hegemon sind, der größte Gorilla im Staat, der einfach mit dem Finger auf der Erde einfach mit dem Finger schnippen kann und die anderen tanzen dann entsprechend. Indien ist stolz, die Inder sagen, wir kaufen russisches Öl, selbstverständlich. Russland ist dort, wo das Öl ist und wir lassen uns von den Amerikanern hier nicht befehlen, bei wem wir einkaufen sollen. Die Chinesen machen da sowieso nicht mit und Putin strahlt wie ein Maienkäfer da im Beisein dieser beiden Alpha-Tiere oder Alpha-Staatsoberhäupter, mit denen er diskutiert hat. Ja, da bewegt sich etwas und auch wenn es den Westlern passt oder nicht passt und auch wenn sie zetern über die Autokratie da im Osten, über diese nicht demokratischen Staatsformen, es ist einfach eine Realität, dass nicht alle Länder nach den gleichen Regeln und nach den gleichen Vorstellungen regiert werden. Und das hat nicht damit zu tun, dass das bösere Länder oder bösere Präsidenten wären, sondern es hat vielleicht auch einfach damit zu tun, dass diese Länder ganz andere politische Aufgaben haben, dass diesen Regierungen andere Aufgaben und Herausforderungen gestellt sind. Und wenn ich lese, wie zum Beispiel deutsche Historiker, etwa der Andreas Röder, den ich sehr schätze, in der NZZ jetzt ein Interview gegeben hat und gesagt hat, ja eben, es gäbe da quasi diese Systemrivalität zwischen den Autokratien und den Demokratien, dann halte ich das für eine falsche Beschreibung der Wirklichkeit. Ich glaube, es gibt gar keine Systemrivalität. Ich glaube nicht, dass die Chinesen, die Russen oder die Inder uns ihr System aufnötigen wollen. Auf jeden Fall nicht auf die Art und Weise, wie wir permanent immer wieder versuchen, diesen Ländern unsere Systeme aufzunötigen. Nein, ich glaube, diese Staaten wollen einfach mehr oder weniger in Ruhe gelassen werden, um ihre Interessen zu verteidigen. Und wenn sie ihre Interessen bedroht sehen, wie zum Beispiel durch die NATO-Osterweiterung in die Ukraine, dann wehren sie sich. Und da können wir stampfen wie ein Rumpelstilzchen. Das nützt nichts, das hilft nichts. Und wir können uns auch noch so sehr aufblustern in unserer moralischen Herrenreiter-Allüre mit diesem ganzen Gutmenschentum. Damit werden wir dieser neuen Sachlage nicht gerecht werden. Tatsache ist, wir haben einen Wettbewerb. Es gibt Länder, die sind anders regiert, die sind weniger freiheitlich regiert. Ich will nicht, dass die Russen, die Chinesen oder Inder in der Schweiz bestimmen. Ich möchte auch nicht, dass Frau von der Leyen, Herr Merz oder sonst irgendjemand in der Schweiz bestimmt. Ich möchte, dass wir Schweizer in der Schweiz bestimmen. Aber daraus leite ich doch jetzt nicht eine aggressive Paranoia oder Weltbeglückungsambition ab, dass ich den anderen mit der Hellebarde nun den Swiss Way of Life einprügeln solle. Das ist doch eine völlig falsche Vorstellung. Also nicht Systemrivalität. Das sind Länder, die sind ja autokratischer, unfreiheitlicher regiert. Dafür zahlen sie auch einen Preis. Das kostet sie nämlich Innovationskraft, das kostet sie Wertschöpfung, das wirft sie auch zurück im wirtschaftlichen Wettbewerb. Und wir haben doch um Himmels Willen Gottfried Stutz noch einmal zu vertrauen auf unsere Stärken, auf unsere freiheitlichen Errungenschaften. Und die Frage ist nicht, was machen Putin, Xi und Modi, sondern die Frage ist, was machen wir eigentlich? Nehmen wir unsere Werte, die wir da laufend im Munde führen, nehmen wir diese Werte noch ernst? Pflegen wir diese freiheitlichen Errungenschaften? Oder sind wir im Begriff, autokratischer zu werden als die Autokratien, ohne es zu merken und ohne es zu können? So quasi eine Autokratie der Inkompetenz. Das ist nämlich auch eine Gefahr. Dieses Gefühl habe ich, wenn ich gelegentlich nach Brüssel schaue. Also hören wir doch mal auf mit diesem Moralisieren, mit diesem Herabsetzen, mit dieser Besserwisser-Allüre. Ich meine, wir haben so viele Probleme, auch in der Schweiz. Ich meine, schauen Sie sich mal das Migrationsdebakel an in der Europäischen Union. Zum Teil schwappt das bei uns rüber, die ökonomischen Probleme, diese permanente Selbstüberhebung und dieses sich aufspielen wollen da auf den internationalen Teppichen. Darum finde ich es eben auch gefährlich, wenn die deutschen Zeitungen jetzt da immer applaudieren, dem Friedrich Merz, er sei so ein großartiger Außenpolitiker. Es wäre vermutlich besser, er würde die Außenpolitik ein bisschen runterfahren. Die Welt hat nicht auf die Deutschen gewartet. Die deutsche Großmachtpolitik ist fertig, zum Glück, wie übrigens auch die schweizerische. Schon 1515 haben wir uns da den Totalcrash geholt bei Marignano und sind geheilt aus dieser Erfahrung rausgegangen und haben gesagt, ab sofort haben wir hier keine außenpolitischen Ambitionen mehr. Und vielleicht wäre es zu wünschen, dass man vielleicht auch in Deutschland in diese Richtung stärker sich politisch orientiert. Also, die Welt verändert sich, sie wird multipolarer, nicht alles Einheitsbrei, nicht alle Länder so wie die Schweiz. Mir würde das auch besser gefallen, aber das ist unrealistisch, das ist Wunschdenken, das wird es nicht geben. Und auch wenn ich den ganzen Tag mich auf den Kopf stelle und sage, es wäre doch so schön, wenn Deutschland die direkte Demokratie einführt, die Neutralität, den Föderalismus nach Schweizer Vorbild. Schaut doch nur, wie gut wir es machen. Ja, wenn sie es machen, wunderbar. Aber das zu erwarten, beziehungsweise enttäuscht zu sein, dass die Deutschen nicht so sind wie wir oder die Österreicher oder die Finnen oder die Chinesen und die Russen, ich meine, das ist ein Kinder, das ist ein Denken im Vorschulalter. Das erinnert mich an Kinder im Kindergarten, die ihre eigene Welt sich dermaßen verabsolutieren, dass sie gar nicht in der Lage sind, etwas anderes als solches überhaupt wahrzunehmen. Also wir müssen vielleicht mal uns therapeutisch behandeln lassen, um wieder Pluralismus, um wieder vielfältigkeitsfähig zu werden. So, jetzt habe ich aber geschlossen, sonst höre ich gar nicht mehr auf mit dieser ungeplanten, spontanen Brandrede. Übrigens, der CEO von Nestlé ist gefeuert worden aufgrund einer geheimgehaltenen Affäre einer Liebesbeziehung in der Firma. Das wird natürlich jetzt überall etwas schön geredet. Ich sage Ihnen, das ist nicht gut. Solche Liebesbeziehungen darf es nicht geben. Sie merken, ich versuche mich jetzt zwanghaft etwas vom anderen Thema abzulenken. Und vielleicht noch am Schluss, fieberhaft kommt mir in den Sinn, Woody Allen hat etwas Interessantes gesagt über Donald Trump, mit dem er mal vor der Kamera zusammengearbeitet hat. Er hat gesagt, ich lehne Trump politisch 95-99% ab, aber der Mann hat ein absolutes Showtalent, der hat Charisma vor der Kamera und ich war damals der Regisseur. Ich wünschte, ich wäre heute sein Regisseur, das ist schwierig. Und er sagte auch, er könne nicht verstehen, warum Trump in die Politik gegangen sei. Denn er habe sich doch mit so angenehmen Dingen beschäftigt, die einen entspannen und gute Laune machen. Er sei da Jurymitglied gewesen bei Schönheitswettbewerben, habe Häuser gebaut und auch im Showgeschäft mitgewirkt. Wie, warum zum Teufel geht man in die Politik? Eine interessante Frage und darüber wäre auch einmal nachzudenken. Ja, warum eigentlich ist dieser Sonny Boy in die Politik gegangen, Trump? Und hat all diese Schwierigkeiten, diese Probleme auf sich genommen. Ich habe Respekt vor dem. Ich habe auch eine gewisse Bewunderung für Leute, die sich diesem Gegenwind aussetzen, weil sie, aber eben das darf man in dieser zynischen journalistischen Weltsicht ja schon fast nicht mehr sagen, weil sie eben für einmal nicht primär an sich, sondern vielleicht an ihr Land denken. Und nicht nur an die eigene Karriere. Und sie sind eben bereit, und das bringt mich zum letzten Punkt bei Trump, sie sind eben bereit, Nachteile, wirkliche Nachteile in Kauf zu nehmen. Und schauen Sie mal in Ihren Ländern, in Österreich, in Deutschland, auch in der Schweiz, sind unsere Politiker bereit, dermaßen unten durchzugehen für Trump? Also wer so viel auf sich nimmt wie Trump, der muss sein Land gern haben, sonst macht er es nicht. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, das war's von Weltwoche Daily für heute. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Tag.